Wir haben das Thema Geist der Wahrheit, Geist der Täuschung, Planie, Verführung oder Irrtum. Wir lesen davon im ersten Johannesbrief. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und es heißt ja gleich zu Beginn dieses Kapitels, ihr Lieben, und da seid ihr jetzt alle mit eingeschlossen, glaubet nicht jeden Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Warum? Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, ich muss jetzt oder versuche jetzt von einem Blickwinkel her das Thema aufzurollen. Ein Blickwinkel, der nicht erbaulich ist, der vielleicht für einige schockierend ist. Womöglich hat man es überhaupt noch nie so gehört, ich weiß es nicht. Aber wir müssen auch wissen, welch eine Veränderung, man würde sagen im Englischen Shift of Paradigms, so ein Paradigmenwechsel sich abgespielt hat. Ich selber als Jahrgang 43, ich bin Augenzeuge eines moralischen und ethischen Niedergangs und Verfalls von dem Weltmenschen sagen, er ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Es sind heute Dinge völlig normal geworden, die waren absolut undenkbar noch, als ich Teenager war. Und ich selber als Österreicher, das Land war damals noch ziemlich konservativ und wir wurden einfach noch so erzogen, dass es, ja, Ordnung gibt und Unordnung, Wahrheit und Lüge und dass man auch Disziplin und Leistung und dergleichen bringen muss, um irgendwie im Leben weiterzukommen. Und inzwischen haben wir ja eine Bildgeneration, die ist vom Fernsehen aufgewachsen und es sagen Weltmenschen, das Fernsehen vermittelt die Illusion, dass man fertige Resultate ohne eigene Anstrengungen bekommt. Und wir haben eine Generation, die hat ein unglaubliches Anspruchsdenken. Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Und wenn man schon an Gott glaubt, ich karikiere jetzt etwas, aber dann nur ein Gott, der uns zu beglücken und zu beseelen hat und der uns im Prinzip auf unserer Ebene das Leben jetzt neu genießen lässt. Und von daher ist der Gedanke, was wir jetzt mal in 1. Johannes 4, Vers 6 sehen, dass es neben dem Geist der Wahrheit auch einen Geist der Täuschung gibt, in unserer pluralistischen Gesellschaft zunächst mal nicht sehr angebracht. Aber noch schlimmer wird Folgendes. Und ich hoffe, dass wir das richtig verstehen und richtig verkraften. Nämlich, dass Gott das Gericht dadurch vorbereitet, dass er die Geister loslässt, dass er ganze Völker dahingeben kann, indem er sie in den Griff der Finsternis hineinlässt und er die Geister sogar losschickt. Und die meisten haben dieses Bild von dem lieben Gott, und das Wort liebe Gott gibt es überhaupt nicht in dieser Formulierung, der, wie gesagt, schon kaum züchtigen kann, ein eifernder Gott, auch das ist nicht mehr so gefragt, aber dass er sogar die Geister losschickt zum Gericht, das passt den wenigen in ihre Gottesvorstellung. Und schaut, das hat ein Mann namens Steve Hunt ein Buch geschrieben, das hat in Amerika eingeschlagen wie eine Bombe. Seduction of Christianity, hier die deutsche Fassung. Und man hat ihn dann vorgeworfen, he's a doom and gloom prophet, also so ein Untergangsprophet, und er ist negativ. Und da hat er etwas gesagt, das hat mich sehr beeindruckt. Er sagte, wir können uns die dickste Konkordanz holen, die Worte positiv und negativ gibt es nicht in der Bibel. Das sind letztlich Begriffe aus dem gruppendynamischen Prozess. In der Bibel geht es um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Denn die Wiederkunftsreden unseres Herrn Oder gar dann das Buch der Offenbarung. Ich weiß von Gläubigen, die haben mir gesagt, ich musste aufhören, das Buch der Offenbarung zu lesen. Ich wurde depressiv oder ich bekam solche Angst, weil da so schreckliche Dinge stehen. Und jetzt geht es nicht um die Frage, passt uns das, ist es positiv oder dergleichen, sondern stimmt es oder nicht. Wenn mir der Arzt eröffnet, Herr Seibel, Sie haben Krebs, nun, man soll es schon höflich sagen. Nicht unbedingt, wenn Sie auch beim nächsten Mal bringen, Sie am besten gleich Ihren Sarg mit, bei Ihnen ist sowieso keine Hoffnung mehr. Man kann es schon etwas anders formulieren, aber es geht da nicht um die Frage, ja, gefällt mir das oder nicht. Ich kann sagen, ja, lieber Doktor, ist aber sehr negativ, haben Sie nichts Positives mir zu sagen? Es geht um die Frage, hat der Mann recht oder nicht? Stimmt diese Diagnose oder nicht? Und schaut, meine Worte, meine Meinungen sind da auch nicht entscheidend. Schauen wir uns das im Worte Gottes an. Wir hatten ja den Wunsch, diese Dinge primär doch von der Schrift her zu beleuchten. Und jetzt haben wir mal erfahren, wir sollen nicht jeden Geist glauben. Es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, schreibt Johannes für die Urgemeinde. Und die Endzeit ist ja dann noch besonders unter der Verheißung, Anführungszeichen, des Falschprophetentums. Schaut, das erste Mal lesen wir von so einem Handeln Gottes im Buch der Richter, Kapitel 9, Vers 23. Da haben wir die Geschichte von Abimelech, ein Sohn des Gideons, und der hat ja das ganze Haus des Abimelech aus Machtgier umgebracht, alle 70 Halbbrüder von ihm. Auch das ist also nichts Neues unter der Sonne. Und dann heißt es, Gott sandte einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem, und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu. Richter 9, Vers 23. Und er wird er dann von einer Frau erschlagen, und dann sagt Gottes Wort, so vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Ich sag's hier auch ganz bewusst, ich bin der Evangelist, so einen Vortrag nie halten vor Ungläubigen. Auch schon mit etwas Bauchweh vor jungen Gläubigen. Es ist das zum Teil feste Speise. Aber es ist wichtig, dass wir das richtige Gottesbild bekommen. Denn das letzte Wort hat natürlich begreiflicherweise nicht die Welt, nicht die Menschheit, auch nicht die Fromme, sondern der lebendige Gott. Zweite Beispiel ist eine tragische Gestalt der König Saul von Israel. Ein Mann erwählt von Gott. Der Geist Gottes kam über ihn und veränderte sein Herz. Und dann verwirft Saul das Wort des Herrn. Und dann kommt ein schrecklicher Satz, wo Gott sagt, es reut mich, dass ich Saul erwählt habe. Und die Antwort Gottes durch den Propheten Samuel, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Das sollte man fast sagen mit bebenden Lippen, weil Deutschland ist die Hochburg der Bibelkritik. Liebe Freunde, ich komme etwas in der Welt herum, das hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Es ist einfach Gnade Gottes und gewisse Möglichkeiten. Es hat sich kein Land, ich sage es nicht leichtfertig, auch wahrlich nicht von oben herab, es hat sich kein Land so an der Bibel versündigt wie das deutsche Land. Es hatte wunderbare Männer Gottes. Aber wenn man heute manche Theologen hört, hat man den Eindruck, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er die Bibel noch wörtlich nimmt. Sie glauben den tibetanischen Totenbuch? Wunderbar. Oh, die Bhagavad Gita? Ach ja, das ist bewusstseinserweitert. Was? Sie glauben die Bibel wörtlich? Ja, sind Sie denn noch zu retten? Sind Sie vielleicht gehirnamputiert und so weiter? Zum Teil karikiere ich, aber es ist leider nicht erfunden. Und dann lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 14. Schaut, und das geschieht. Wenn wir Gott und seinem Wort den Rücken wenden, da bleiben wir nicht in einer Grauzone. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Ein böser Geist von Gott kam jetzt über ihn. Und jetzt beginnt der Niedergang. Ähnlich steht es in 1. Samuel Kapitel 18, Vers 10. Am anderen Tage aber kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei, wörtlicher Weissagte. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann stehen wir nicht in einer objektiven, humanistischen Grauzone, sondern wir kommen in ein dämonisches Gefälle. Und der gleiche Trikont Verlag, der in den 60er Jahren die kommunistische Literatur gedruckt hat, hat dann danach die ganze okkulte Literatur gedruckt. Und ich habe das in meinem Büchlein, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus, auch zitiert. In den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, konnte man nur ganz schwer an okkulte Zirkeln heran. Und dieser Horst Knaut, dieser Okkultjournalist in seinem Buch Das Testament des Bösen, er hat dann über eine Person den Zugang zu diesen Kreisen bekommen. Und die Randbemerkung dieser Person war, wer da drinnen ist, kommt nicht mehr heraus. Und sie hatte das typische Ende vieler Okkultisten, ihr Name Ulrike Meinhof. Und jetzt haben wir uns ja systematisch vom Wort Gottes abgewandt. Und dann geschieht das, was wir auch lesen, 1. Könige 22. Das ist fast das klassische alttestamentliche Kapitel. Gott hat das Gericht über das Haus Ahab beschlossen. Ahab hat Buße getan, das ist erstaunlich, seine Geschichte. Und da hält Gott das Gericht zurück. Und darf ich das hier einfügen, vielleicht von meiner evangelistischen Art, das wäre fast das Wichtigste, egal wo wir stehen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir nicht mehr Buße tun können, dann wird's gefährlich. Und es heißt viermal im Buch der Offenbarung, sie lästerten Gott und viermal, sie taten doch nicht Buße. Beachtet mal nur, wie die Blasphemie immer mehr zunimmt. Das ist erschreckend. Bis dahin, dass ja die Grünen ganz offen jetzt auftraten, Paragraph 166 soll weg. Und das passt ganz genau in dieses eschatologische Bild der letzten Tage. Und früher oder später werden sie es auch schaffen. Gott hält das Gericht zurück, weil Ahab Buße tut. Die einzige Möglichkeit, Gericht noch aufzuhalten im persönlichen Leben und im größeren Rahmen, ist, dass ein Mensch, dass ein Volk Buße tut. Und die Bibel sagt, es hat sich keiner so versündigt wie er. Und dann demütigt er sich vor Gott. Gewaltig. Gewaltig. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab von mir gedemütigt hat? Weil er sich nun von mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Gott hält das Gericht zurück. Das wäre die Botschaft von den Kanzeln. Es ist Gericht bestimmt über diese Welt im Allgemeinen. Ich fürchte über die westliche Welt im Besonderen. Es gibt eine Möglichkeit, den Zorn Gottes aufzuhalten. Ähnlich wie bei Jona in Nineveh. Und dann hat also Gott das Unheil beschlossen. Und Ahab trifft sich mit dem König Josaphat. Man will hinaufziehen gegen Ramoth in Gilead, das Reich zu erweitern. Und es war damals üblich, so wie in der heidnischen Welt, man die Sibyllinnen und Prophetinnen befragte, das delphische Orakel zur Zeit Israels, dass man die Propheten befragte. Das war das positive Gegenstück zu dieser ganzen Wahrsagerei. Und dann kommen 400 Propheten und weissagen einmütig, so spricht der Herr, zieh hinauf, der Herr hat sie in deine Hand gegeben. Und der König Josaphat, der muss irgendwie gemerkt haben, dass mit diesen Propheten etwas nicht in Ordnung ist. Und dann fragt er den Ahab, sagt, hat man hier nicht noch einen Mann Gottes, durch den man den Herrn befragen kann? Und dann sagt Ahab, ja, da gibt's noch einen, diesen Micha, aber ich höre den nicht gern, weil der weiß, sagt mir nichts Gutes. Also der Mann war auf der negativen Linie. Die Antwort Josaphats, der König rede so nicht. Dann holt man diesen Propheten Micha und dann wird ihm mal gesagt, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König, so lass nun auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Und das kann man jetzt leicht nachlesen, aber dann steht dieser Mann Micha vor der ganzen religiösen und königlichen Elite seines Volkes. Zwei Könige vor ihm, die ganzen Propheten, die ganzen Priester da, alle einmütig, und jetzt steht ein Männchen, ein Männchen mit einer absolut konträren Botschaft. Und dazu gehört schon Rückgrat, da nicht nachzugeben. Und dann sagt er Folgendes: Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. 1. Könige 22, Vers 19. Und der Herr sprach: Schaut, jetzt kommt, schreckt das nach. Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht vor Ramoth in Gilead und fällt? Und einer sagte dies und der andere das. Dann trat ein Geist vor und sprach, stellte sich vor dem Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Der Herr sprach: Womit? Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er aber sprach: Du sollst ihn betören und du sollst es ausrichten. Gehe aus und tue das. Und schaut, jetzt steht dieser Mann und sagt: Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Und da geht der Zedekia auf ihn zu und schlägt ihm ins Angesicht und sagt: Ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen? Und dieser eine, die große, große Minderheit, hatte recht, das Unheil war beschlossen und Ahab starb, wie es Gott vorausgesagt hat. Und Hunde leckten dann sein Blut. Und das ist genau das, was sich heute abspielt. Der Herr hat einen Lügengeist in den Mund deiner Propheten gegeben. Und jetzt wollen wir fairerweise Folgendes sagen. Diese Propheten haben nicht aus Einbildung heraus geweissagt. Hinter denen stand eine reale Macht. Die hatten geistliche Erfahrungen. Die waren in dem Sinne Pneumatiker oder, wenn wir wollen, Charismatiker. Hinter denen stand eine geistliche Macht. Es war nur nicht der Geist der Wahrheit. Und das ist ein Test, an dem man es erkennen kann. Sind diese Leute wahrhaftig? Wie verhalten sie sich, wenn ihre Prophetien nicht eintreffen? Und liebe Freunde, da könnte ich Ihnen Klagelieder anstimmen, was sich da abspielt. Wie John Wimber die Erweckung vorausgesagt hat für das Jahr 89 in London. Und dann blieb die Erweckung aus. Und dann schrieb einer, der selber Charismatiker ist, und sagte: Wimber has discredited himself. Also dann versuchte, die Sache umzudrehen, und er sei falsch verstanden worden und so weiter. Und da kann man die Geister prüfen, dass ihr Wort, das ja gewöhnlich mit einem gewissen Anspruch vorgetragen wird, eintrifft oder nicht. Ein weiteres Beispiel, ein fast noch erschütternderes Beispiel, ist Psalm 78. Da haben wir Israel in der Wüste und sie murren. Sie haben immer nur das Manna. Und nach einiger Zeit wird es ihnen langweilig. Unsere Seele ist sterbensmatt. Und dann lesen wir im Psalm 78, und das ist aus dem 4. Buch Mose zitiert, in Vers 18 nach der Luther-Einteilung: Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihre Gelüste. Und dann bekommen sie, worum sie gebeten haben. Vers 29, da aßen sie und wurden sehr satt. Sie bekommen jetzt das Fleisch. Und schaut, und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Sie hatten ihr Verlangen noch nicht gestillt, ihre Speise war noch in ihrem Munde. Da kam der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um und schlug die Besten in Israel nieder. Auch das sind Sätze, die man am besten heute ausklammert, die man kaum noch hört, dass Gott tatsächlich auch Gebet erhört zum Gericht. Weil in den charismatischen Kreisen wird die Möglichkeit, dass man sich einem falschen Geist geöffnet hat, mit dem Hinweis auf Lukas 11, Vers 10 bis 13 weggewischt, wo es heißt, ihr, die ihr bös seid, könnt gute Gaben geben euren Kindern, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und dieser Vers wird zitiert zur Zeit und zur Unzeit, und das wird hingestellt als Credo, und was bei uns geschieht, kann nur der Heilige Geist sein. Lukas 11, Vers 10 bis 13 sind der Beleg. Und das sieht tatsächlich auch auf den ersten Blick so aus. Aber deswegen ist es nötig, dass man die ganze Bibel kennt. Denn auch die katholische Kirche hat ihre Verse. Und Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen baue ich meine Kirche. Dieser Vers gibt es tatsächlich nicht her. Wer ist dieser Fels? Der könnte tatsächlich von diesem Vers allein Petrus sein. Wenn man die ganze Bibel kennt, weiß man, dass es Petrus ganz sicher nicht ist. Und ich habe das Zeugnis gehört eines Mannes, der war 20 Jahre lang in der Pfingstbewegung und 10 Jahre lang Prediger einer Pfingstgemeinde. Er trat nach 20 Jahren vor die Gemeinde und sagte, liebe Geschwister, das ist alles falsch. Es war erschütternd, diesen Mann zu hören. Und es geht, bitte nehmt das ganz bewusst zur Kenntnis, es geht überhaupt nicht um die Frage, sind sie unsere Geschwister oder nicht. Das soll mal ganz klargestellt werden. Denn dieser Mann war eindeutig ein Bruder. Ich habe erschütternde Zeugnisse gehört. Und als diese Leute dann endlich erkannten, was da lief, und dann sich von diesen Dingen distanzierten, die mussten nicht noch einmal sich bekehren, die waren gläubig. Und dann sagt er mir, ich zitiere ihn wörtlich, es hat keinen Sinn, einen Gabenträger zu sagen, so spricht der Herr, deine Gabe ist falsch. Dann antwortet er, tue Buße, so spricht der Herr, deine Gabe ist falsch. Darum hat er gebeten, dass man es mit der Vernunft erkennen kann, welcher Geist wirkt da bei seiner Gemeinde. Und dann sagte er, seit dieser Zeit kamen alle Weissagungen in meiner Gemeinde falsch. Ich habe ihn gefragt, du, was waren das für Weissagungen? Naja, zum Beispiel die Frage, sollen wir am Wochenende einen Ausflug machen? Kam eine Weissagung, so spricht der Herr, geht hin, es ist strahlend Sonnenschein, es hat strömend geregnet. Er hat sich die Dinge dann aufgeschrieben, hat ihnen gezeigt, schau her, das hast du letzte Woche geweissagt und das sagst du diese Woche. Die Leute waren fassungslos. Was? Das habe ich vor ein paar Tagen gesagt? Und dann sagte er, dann habe ich gebeten, Herr, zeige mir, was ist mit meinen Weissagungen. Und dann sagte er, seit der Zeit kamen meine Weissagungen falsch. Und schaut, deswegen habe ich das eingeflochten. Ich möchte es mir selber auch sagen. Weil es hat mich dann doch auch bewegt. Er sagte, dann begann ich an Gott zu verzweifeln. Gott, du sagst in deinem Wort, du wirst uns nicht einen Stein geben, wenn wir dich um Brot bitten. Bist du denn schlimmer als ein irdischer Vater? Das sind schon existenzielle Kämpfe. Besonders, wenn man da drinnen verstrickt ist. Weil dahinter stehen schon Kräfte. Dieser Mann sagte mir, darf ich so wiederholen? Alexander, es geht hier nicht um Lehren. Es geht hier um Geister. Deswegen sind wir so schnell drinnen und so schwer drauf. Und mir erzählte ein junger Mann aus Süddeutschland, der in einer gemäßigten Pfingstgemeinde war, in der Volksmission. Ihre Gemeinde hatte den Ruf, weit und breit die gemäßigste zu sein. Als ich mit ihm sprach, ich war überrascht, wie gut er die Bibel kannte. Und er hatte auch den Ruf als Lehrer. Und er sagte mir dann später, als er sich dann nach längeren Kämpfen, da sind schon Kämpfe, distanziert hatte, wenn ich weissagte, konnte ich nicht die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel las, konnte ich nicht weissagen. Sag, mich hat's zerrissen, ich wollte beides. Und da war in seinem Herzen ein furchtbarer Kampf. Ich sage jetzt furchtbar, ein Kampf. Soll ich die Gabe der Weissagung festhalten oder der Bibel treu bleiben? Und da hat er sich nach längerem Kampf entschlossen, ich bleibe der Bibel treu. Und sagte, diese Gabe der Weissagung, sie erstarb, wie so ein Schmerz aufhört. Und er erzählte mir, er sagte, Alexander, ich merkte ganz genau, wenn jetzt diese Kraft kam, mein Pulsschlag begann sich zu erhöhen. Ich spürte, wie da etwas ranzog. Ich spürte auf einmal das Herzklopfen bis in den Hals. Mein Stimmvolumen dann hat sich auf einmal verstärkt. Ich habe dann unterbrochen, habe gesagt, ja, lieber Bruder, sind das Symptome wie im Spiritismus? Er sagt, ja, ich weiß. Und dann hat er gesprochen und dann auf einmal brach es ab, so als würde man einen Wasserhahn zudrehen. Und dann setzte er sich hin und sagte, so spricht der Herr. und hatte einen tiefen Frieden, dass Gott durch ihn so geredet hat, und einen nagenden Zweifel, war es wirklich der Geist Gottes. Also das sind nicht immer Heuchler. Das sind Leute, die erfahren tatsächlich eine Kraftausrüstung. Hinter denen steht eine Macht, und deswegen steht man dann wie vor einer Wand und kann den Leuten zeigen, durch Herr, das und das ist doch von euch vorausgesagt worden. Es hat sich doch nicht erfüllt. Da habe ich manchmal leicht reden. Und bin auch nicht besser. Und einer, Hut ab, einer hat es öffentlich bekannt. Ich kenne einen, der es öffentlich bekannt hat, dass er einem falschen Propheten auf den Leim gekrochen ist. Wolfram Kopfermann. Hut ab vor Wolfram Kopfermann. Er hat es öffentlich gesagt. Er hat einer falschen Weissagung von diesem Köln-Erkurt geglaubt und hat deswegen dann mit seiner Kirche in Hamburg da bankrott gemacht. Die anderen, aller Volkert Spitzer und so, die sind dann sehr geschickt, die Dinge so zu wenden, wie sie es dann gerne haben möchten, obwohl es ursprünglich ja ganz anders vorausgesagt worden war. Und da sichtet uns Gott. Sind wir aus der Wahrheit oder wollen wir die Dinge der Lüge festhalten? Darf ich hier noch einfügen, weil ich das so gesagt habe, wie auch dieser ehemalige Pfingstprediger unter diesen falschen Geist geraten war. Und ich habe es bewusst gesagt, hier steht nicht jemand, der besser ist. Hier steht jemand, dem genau die Klage des Paulus in 2. Korinther 11, die Verse 3 und 4, widerfahren ist. Und ich sage diesen Leuten, die so gewisse Bibelstellen zitieren, das gibt es doch nicht. Ich kann doch als Kind Gottes mich nicht einem fremden Geist öffnen. Und ich möchte ja sagen, dass ich es ablehne, dass Kinder Gottes besessen sind. Lehne ich ab. Aber du und ich, wir können uns tatsächlich einer verführerischen Geistesmacht öffnen. Liebe Freunde, wenn das nicht möglich wäre, dann hätte sich Paulus und die anderen die Briefe sparen können. Dann hätte er schreiben können, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus, Amen. Wenn wir lesen den Brief an die Korinther, an die Galater, an die Kolosser oder gar die Sendschreiben, welche Verwirrung, welch ein Durcheinander. Und alles geheiligt in Christus Jesus, die Gläubigen, die Geretteten, die Erlösten. Und die Klage des Paulus, 2. Korinther 11, Vers 3 und 4, und liebe Geschwister, liebe Freunde, Anwesende von Herzen gern ausgenommen, aber das war ich selber. Da sagt Paulus, er spricht in Vers 4 wiederum von, nein, Vers 3, von der Verführung. Und dann klagt er, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Im Griechischen noch allos, allos Jesus. Und alles heißt anders, aber nicht wesensmäßig anders. Es ist noch einigermaßen deckungsgleich. So wie einer fährt, ich fahre ein Mazda, nicht Mazda heißt, mein Auto zerstört deutsche Arbeitsplätze, Randbemerkung. Einer fährt ein Mazda 323 und ich habe eben Mazda 626. Dann sind die verwandt. Sie sind nicht identisch, aber sie sind verwandt. Also wenn einer einen Allos Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder wir oder ihr einen anderen Geist empfanget, und das gibt das Deutsche jetzt nicht her, hier steht Heteron Pneuma. Und Heteros heißt wesensmäßig anders. Also so ein Unterschied wie zwischen Mercedes und Trabi. Das ist dann nicht mehr unbedingt ein anderes Auto. Da ist schon einigermaßen Unterschied. Und ein heteron Evangelion, ein anderes Evangelium, schaut, so ertragt ihr das recht gern. Paulus sagt, wenn ihr einen, und das steht nun so schwarz auf weiß, wenn ihr einen anderen Geist empfanget, einen heteron Pneuma, ihr ertragt es gern, im Griechischen Kalos. Und Kalos heißt schön. Und liebe Freunde, nicht von oben herab. Genauso war es bei mir. Als ich als Frischbekehrter das Buch las von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden, faszinierendes Buch. 20 Millionen Exemplare schon verkauft. Packend. Ja, und zum Schluss kommt diese Lehre der Geistestaufe. Otto Normalverbraucher würde nie annehmen, dass nach all diesen wunderbaren, für vieles auch, ich wirklich glaube, von Gott ist, dann auf einmal so eine Ladung Zirnkali hinterherkommt. Dann kommt diese Lehre der Geistestaufe. Und wer sie empfangen hat, der war auf einem anderen Niveau. Der fiel nicht mehr zurück. Der war besser, stärker ausgerüstet. Und wer sie nicht empfing, der ging wieder zurück. Naja, und es ist man jung und brennend und er ist das Angebot von mehr, wer streckt sich nicht danach aus? Und sowohl mein Bruder als auch ich, unabhängig, räumlich und zeitlich voneinander. Als wir das lasen, sind wir auf die Knie gegangen, Herr, gib uns die Geistestaufe. Ich bin dann auf jemanden zugegangen, der hatte ein strahlendes Zeugnis. Und er war Zungenredner. Er lebte unglaubliche Führungen, die er mit Gott erlebt hat. Er erzählte unglaubliche Führungen, die er da erlebt hatte. Und eine strahlende Realität. Und ich dachte, na ja, der Grund ist, er ist Zungenredner und ich nicht. Und dann ging ich auf ihn zu und bat ihn, mir die Hände aufzulegen. Und ich hatte innerlich eine Bremse. Ich darf es rückblickend ganz klar sagen, ich hatte innerlich eine Bremse, dass er mir die Hände auflegt. Und diese Stopptafel Gottes habe ich überfahren. Ich war zögernd und rückblickend weiß ich, es versuchte mich der Geist Gottes hier noch zu warnen. Und das wusste ich damals alles nicht. Wir haben ja das Wort Handauflegung mehrmals im Neuen Testament berichtet. Wir haben es 8-mal in den Briefen. Wir haben es 6-mal in der Apostelgeschichte. Wir haben im ganzen Neuen Testament einmal einen Imperativ, eine Befehlsform. Da sagt Paulus, die Hände lege niemanden zu bald auf. Tachi, das heißt schnell oder plötzlich. Und dann warum? Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Ich habe mir die Hände auflegen lassen. Der Mann, der mir die Hände auflegte, war ein ehemaliger Hindu. Und ich erlebte die erste Zeit danach so ein inneres Schweben. Ich habe es verglichen mit dem Propheten Ezekiel, das Wasser steigt immer höher. Und man kennt ja im Hinduismus diese Levitationsphänomene. Und es war zu Beginn schön und manchmal erlebte ich so ein inneres davongetragen werden. Es war auf einer passiven Ebene. Und es war erquickend schön. Es war wie eine Droge. Und ich hatte dann mehr Freiheit, den Herrn zu bezeugen. Mehr Freudigkeit, öffentlich den Namen unseres Herrn zu bekündigen. Und es haben sich sogar Leute bekehrt. So, und jetzt kommt ihr mal und sagt, Alexander, was du hast, ist ein Taumeltrank. Ist nicht der Geist Gottes. Den zeigt man dann den Vogel. Und deswegen hat es auch mehr als 1,5 Jahre gedauert, bis ich erkennen musste, es war genau das, was Paulus beklagt. Es war zu Beginn schön. Wie eine Droge, dann merkte ich diese Abhängigkeit. Und als dann die ersten Fragen kamen, unser Pastor, ich war in Wien in der Baptistengemeinde, das war ein Kämpfer, der kannte sich einigermaßen aus, auch in diesem geistlichen, unsichtbaren Kampf. Österreich ist ja nicht umsonst auch eine okkulte Hochburg, oder war es jedenfalls. Und als er mir dann andeutete, dass das der Teufel auch nachmachen kann, es kam kein Bibelwort, es kam nur die Erfahrung. Ich habe doch mehr gebetet, allerdings passiv. Ich habe mehr Zeugnis gegeben. Ich hatte mehr Freudigkeit, den Herrn zu begegnen. Das macht doch nicht der Teufel. Also, es sind da schon Kämpfe. Und Gott hat dann eine eher drastische Kur verwendet, um mir die Augen zu öffnen. Und ich konnte mich dann nur noch demütigen, dass ich mich um Buße tun auf diese Weise über Handauflegung der Übertragung, die seinen anderen Geist geöffnet hatte. Ich möchte zur Ehrenrettung Wilkersons sagen, Wilkerson hat sich geändert. Er duldet kein Zungenreden heute mehr öffentlich. Auf die Frage, warum, sagt er jetzt, always so disruptive. Es ist immer so störend oder immer so unterbrechend. Der wahre Autor von Kreuz- und Messerhelden heißt John Sheridan. Er ist der Ghostwriter von Die glücklichsten Menschen auf Erden. Er hat das Buch auch geschrieben, Sie sprechen in anderen Zungen. Und er war oder ist der Chefredakteur von Norman Vincent Peales Blatt Signpost, Wegweiser. Norman Vincent Peale, der öffentlich erklärt hat, es gibt verschiedene Wege zu Gott. Ihr habt euren Weg, ich habe meinen Weg. I found eternal bliss in a Shinto shrine. Ich habe ewige Seligkeit in a Shinto shrine gefunden. Der Mann, der öffentlich gesagt hat, nur nie dort Geborene gehen. Ihr braucht nicht von neuem geboren werden. Dessen Chefredakteur war oder ist John Sheridan. Norman Vincent Peale ist 93 gestorben. Ja, und dann im Neuen Testament haben wir dann Matthäus 12. Aber das streifen wir nur, weil ich dann bei dem letzten Vortrag, das war die Lästerung des Heiligen Geistes, beziehungsweise die Wunder des Messias, diese Stelle aus Matthäus 12 genauer beleuchten werde, wo der Jesus spricht von Gericht über Israel und er dann sagt, dass dieser Geist zurückkehrt und nimmt 7 andere mit und so wird es auch gehen diesem argen Geschlecht. Und er redet hier von dem Gericht über Israel und Gott lässt die Geisterwelt 7-fach Ärger zurückkehren. Ja, und dann haben wir diesen erschreckenden Satz und dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was sich vor unseren Augen abspielt im 2. Thessalonicher Brief, dass ihnen Gott kräftige Irrtümer schickt, dass sie glauben der Lüge am Ende der Tage. Und liebe Freunde, nicht von oben herab, mit Kummer im Herzen, es kommt am Ende der Tage tatsächlich eine Ausgießung des 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Eine Energeian Planes, eine wirksame Kraft des Irrtums, der Verführung, wird ihnen Gott schicken, dass sie glauben der Lüge. Aber es kommt nicht die Geistesausgießung, sondern die Geisterausgießung. Ja, liebe Freunde, das läuft doch von unseren Augen. Tischrücken, Verkehr mit der Geisterwelt, Katja und die Gespenster, Okkultismus, Zauberei. Auf breitester Front. Das klang die Weltmenschen. Das war vor einer Woche eine Meldung in unserer Tageszeitung, Umfrage in Berlin. 44% der Teenager haben praktische Erfahrungen mit dem Okkultismus. Pendeln, Tischrücken, Handlinien lesen. Es gibt ja sehr viel, viel mehr. Wir haben die Geistinvasion. Der Heilige Geist braucht nicht ausgegossen worden, denn er ist längst, Titus 3, Vers 6, reichlich ausgegossen. Er ist weltweit da. Der Geist Gottes braucht nicht ausgegossen werden. Das ist ja das große Wunder des neuen Bundes, dass der Geist Gottes jetzt nicht nur einem Volk gehört. Und auch da waren sie nur besondere Leute. Um vor Pfingsten den Heiligen Geist zu haben, musste ich Israelit sein. Aber auch das genügte nicht. Ich musste vom Stamme Levi sein. Und auch das war noch nicht ausreichend. Ich musste von der Linie der Kehatiter und der aaronitischen Linie sein. Dann war ich Priester, dann war ich der Gesalbte, dann hatte ich den Heiligen Geist. Oder vom Stamme Juda, der König. Oder ein Prophet. Das war eine kleine Minderheit. Und jetzt kommt das große Wunder. Ich will ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Und das ist längst geschehen. Jetzt kann den Geist Gottes jeder bekommen, ob Jude oder Nicht-Jude, ob Knecht oder Freier, ob er am Südpol oder am Nordpol, in Neuseeland oder auf den Hebriden Buße tut. Er bekommt den Heiligen Geist und sich Jesus zuwendet. Das ist dieses herrliche Geheimnis, diese wunderbare Botschaft des neuen Bundes. Und die ist heute noch gültig. Auch heute noch. Bekommt jeder, der echt Buße tut und sich Jesus ausliefert, den Heiligen Geist. An irgendeinem Punkt der Erde. Da braucht nichts neu ausgegossen werden. So sehr wir natürlich hier auch zugeben wollen, dass es oft semantische Differenzen sind. Sie meinen eine Erfüllung. Wir wollen ja nicht päpstlich als der Papst sein. Aber der Feind gebraucht gerne Begriffsverwirrung. Ja, und dann, wenn wir dann ins Buch der Offenbarung kommen, da heißt es Offenbarung 6, das Totenreich wird auf die Menschheit losgelassen und dann stirbt ein Viertel und dann Offenbarung 9 geht der Abgrund über die Menschheit los. Und dann geht es so grau, dass die Menschen dieser Zeit den Tod suchen werden, aber wird von ihnen fliehen. Ein Drittel der Menschheit wird sterben, furchtbar. Und dann kommt das Tier aus dem Abgrund und die Zorne schalen. Und ich sage es ganz offen, wenn all das geschieht, möchte ich nicht mehr zu den Lebenden gehören. In Erinnerung des Wortes Gottes an den König Josia, der größte König Israels war. Und als ihm vorgelesen wird aus dem Gesetz des Herrn, was Gott an Unheil beschlossen hat über diese Städte und sich dessen eingedenk, was seine Väter an Götzendienst und Gottlosigkeit und Hurerei und Menschenopfer getrieben haben, da zerbricht er vor Gott, da zerreißt er seine Kleider und weint. Und dann kommt das Wort Gottes durch die Prophetin Hulda zu diesem Mann Josia. Weil du in deinem Herzen betroffen bist und deine Kleider zerrissen hast und von mir geweint hast, deswegen habe ich's auch gehört, spricht der Herr. Darum will ich dich in Frieden zu deinen Vätern sammeln, dass deine Augen nicht sehen sollen das Unheil, das ich über diese Städte bringen werde. Liebe Freunde, ich flechte es hier ein. Es gibt drei klassische Sterbesymptome eines Volkes. Wenn diese drei Dinge da sind, kommt das Gericht Gottes so sicher wie das Amen aufs Gebet. Das erste ist Schamlosigkeit oder sexuelle Entartung. Das zweite ist Vergießen von unschuldig Blut. Und das dritte ist Okkultismus. Es geht gewöhnlich parallel. Ich gehe jetzt nicht in die Details. Was heute alles läuft, der wahre Gradmesser der Gottesfurcht, liebe Freunde, der geistlichen Kraft ist nie und nimmer Zeichen und Wunder, sondern immer auf ethisch-moralischem Gebiet. Matthäus 24, wiederum das Wort Gottes. Dort, wo es für uns aktuell wird. Denn, liebe Freunde, wenn man mit Anhängern dieser Strömung ins Gespräch kommt, sie schlagen auf Apostelgeschichte. Sie schlangen auf Joel, Apostelgeschichte 2, ich gieße meinen Geist in den letzten Tagen aus über alles Fleisch. Sie schlangen auf Markus 16, das ist ihre Schlüsselstelle. Die Zeichen folgen denen, die da gläubig sind. Hier steht es, aber da holen sich auch nur die Rosinen raus. Vom Gift trinken und Schlangen vertreiben, das wird nicht so sehr als normales Christentum propagiert, aber steht ja auch dort noch aufgelistet. Und da versuche ich mit Gottes Gnade zu sagen, Moment, das ist alles Gottes Wort, gut und schön. Aber es ist der Beginn der Gemeinde. Wir leben ja nicht am Beginn. Wir sammeln uns nicht wie die Urgemeinde noch in der Halle Salomos. Wir bringen auch nicht wie Paulus ein Reinigungsopfer, Apostelgeschichte 21. Im Tempel, der ist auch nicht mehr da. Wir haben auch nicht mehr Gütergemeinschaft, das sich nicht bewährt hat. Die anderen Gemeinden mussten für die Gemeinde zu Jerusalem sammeln. Wir leben in der Endzeit. Nun wollen wir fairerweise Folgendes sagen. Die Endzeit beginnt nach rabbinischer Theologie mit dem Kommen des Messias. So leben wir seit 2 Jahrtausenden in der Endzeit. Und deswegen kann Johannes auch in diesem ersten Brief, von dem wir ja die Überschrift genommen haben, aus Kapitel 4, Vers 6, sagen, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und er ist am Ende der Tage gekommen, die Sünden vieler wegzunehmen. Die Endzeit ist mit dem Kommen des Messias. Aber die Endzeit im Besonderen, die beginnt mit den Ereignissen um Israel und dann eben diese Generation, die eigentlich den Kommen des Messias vorausgeht. Und da haben wir ja 313 Verse im Neuen Testament über das zweite Kommen unseres Herrn. Wir haben ganze Briefe, wir haben ganze Kapitel und das berühmteste Kapitel ist vielleicht Matthäus 24. Und schaut, in Matthäus, wie lange habe ich noch Zeit? Eigentlich ist jetzt meine Zeit abgelaufen, aber ich bin ja auch charismatisch, habe das Charisma der Länge und der Geschwindigkeit. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt, ist mein Schlüsselsatz. Wie lange können wir noch machen? Halbe Stunde, na, das wird fast zu viel. Also gerne, ich kann bis Mitternacht. Ich bin der Nachtmensch und je später es wird, desto mehr blühe ich auf. Im Gegensatz zu meiner Frau, die wird um diese Zeit allmählich müde und ist dann dafür am Morgen fit oder fitter. Also ich will es nicht mehr so lange machen, vielleicht haben noch die Geduld, etwas auszuharren. Der Herr bündelt in Matthäus 23, die Verse 7 bis 39, sein Wirken hier auf Erden zusammen. Es ist ein großer Klageruf und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihr Küchlein und ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und jetzt kommt diese berühmte Prophetie über Zerstörung des Tempels. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Und in der rabbinischen Literatur ist das Haus der Tempel. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist der letzte Vers von Kapitel 23, gelobt sei, der da kommt. Und Kapitel 24, das Kommen unseres Herrn. Und der Herr, auf die Frage seiner Jünger, er sitzt am Ölberg, was sind die Zeichen deines Kommens? Und da gibt er in Vers 4 die Antwort. Und liebe Freunde, ich sage das jetzt, damit uns das hängen bleibt, denn ich kann ja noch manches an Daten und dergleichen hier sagen und einflechten. Aber man sagt ja mit der ersten Antwort gewöhnlich das Wichtigste. Was ist die erste Antwort unseres Herrn? Auf die Frage seiner Jünger, was sind die Zeichen deines Kommens? Und ich denke, wenn ich so hineinfrage, und jetzt sind wir Nachdenken, der Suchbefehl läuft in der Software, dann bleibt uns das auch, wenn wir es dann schließlich festnageln. Wer hat einen Vorschlag? Ja, also wir. Ja, also die Antwort kommt mundgerecht. Matthäus 24, Vers 4. Sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Planao im Griechischen. Ein Wort, das viermal in diesem Kapitel vorkommt, eine Art Schlüsselvers. Und jetzt wird's negativ. Jetzt wird's unerquicklich. Die Zeit vor dem Kommen Jesu wird eine Verführung von noch nie dagewesenen Ausmaß bezeugen. Und liebe Freunde, ich kann ja hier reden als Geschwister. Und ich darf mich da nicht ausschließen. Aber wenn ihr in die Geschichte der Menschheit schaut, und leider auch streckenweise in die Kirchengeschichte, wie sind manche Sekten entstanden? Nun, wir erkennen sehr schnell, der Mensch ist gefallen. Und ein Kennzeichen ist seine leichte Verführbarkeit. Das Kennzeichen des Homo sapiens. Seine unwahrscheinlich leichte Manipulierbarkeit. Wehe uns, wir sind nicht gegründet im Wort und im Ratschluss Gottes. Wehe uns, wir richten uns nach der Meinung der Menschen. Schaut in die Geschichte, schaut in die Kirchengeschichte. Und es hängt damit zusammen, mich mit einschließen. Wir sind auch gewöhnlich viel stolzer, als wir es meinen. Ja, ich kann nicht dafür. Und das klagt die Zeitschrift Psychologie heute. Es bastelt sich heute jeder seine Religion selber. Er hat auf jeden Fall recht. Er weiß zwar nicht, wie sie genau sein wird, aber ist auf jeden Fall dann die richtige. Ein absoluter Pluralismus. Wir leben hier im Zeitalter der neunten Seligpreisung. Selig sind, die alles tolerieren, denn sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen. Ich kann doch nicht betrogen werden. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, Punkt 1. Für alle Bewahrung in diesem geistlichen Kampf, du und ich können nicht nur etwas, sondern völlig betrogen werden. Es sagte ein Engländer über die damalige Pfingstbewegung, the early years of the modern tongue movement, there's no limit to the folly of a spirit-blinded Christian. Es gibt keine Grenze für die Torheit eines geistlich verblendeten Christen. Und da sagen Weltmenschen schon längst, das ist doch Blödsinn. Wie Paulus klagt, die Leute denken doch, ihr seid Manoma, ihr seid von Sinnen. Nein, steht so in der Bibel und das ist der Geist Gottes und so weiter. Also Verführung. Und eine mögliche Einteilung von diesem Kapitel, nicht eine dogmatische, ist, der Herr gibt in den Versen 5 bis 8 Zeichen der Nationen, in den Versen 9 bis 14 Zeichen in der Gemeinde, in den Versen 15 bis 28 Zeichen in Israel und in den Versen 29 bis 31 Zeichen im Himmel. Und schließt an mit 7 Gleichnissen, ab Vers 32 das Gleichnis des Feigenbaums bis am Ende von Kapitel 25 Gleichnis im Zusammenhang mit seinem zweiten Kommen und die Verantwortung und die Auswirkung und so weiter. Und bis dort, auf dort, wo der Herr von Zeichen im Himmel redet, spricht in allen anderen Bereichen von Verführung. Vers 5, Zeichen Nationen. Es werden viele kommen, meinen Namen sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen. Christus heißt der Gesalbte. Leute mit diesem Sendungsbewusstsein. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere, ein Königreich wieder das andere. Es werden sein teure Zeiten und Erdbeben hin und her. Das alles ist der Anfang der Wehen. Was sollen diese Zeichen? Das gab es doch immer. In der wenig ruhmreichen Geschichte des Menschen, Krieg und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Erdbeben. Der Schlüsselvers ist typisch so bei Matthäus, ist der Vers 8. Das ist nur der Anfang der Wehen. Und das ist ein rabbinischer Begriff. Man spricht von den Wehen des Messias. Und das wissen wir von den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Je näher die Geburtsstunde rückt, desto regelmäßiger, desto heftiger, desto intensiver kommen diese Wehen. Es werden Erdbeben. Es steht ja dann Parallelstelle bei Lukas Seuchen, Plagen. Kriege, Kriegsgeschrei, Empörungen und so weiter, immer massiver, immer intensiver, immer regelmäßiger kommen. Und schaut, wir haben am Dienstag unsere Tochter als zu einer Au-pair-Stelle nach Paris gefahren. Und da fuhren wir da über die Landstraße und da kamen wir da. Na, dann, ich hoffe, meine Frau verzeiht mir das, dass ich das so öffentlich sage. Sie wussten mit dem Namen nicht so viel anzufangen. Und dann haben wir uns da diese Kriegsgräber und dieses Mahnmal angeschaut. Und da brachen ja so die Hoffnungen des Humanismus zusammen in diesen furchtbaren Materialschlachten. 130.000 Tote. Damals eine furchtbare Zahl. Es schien undenkbar, dass die aufgeklärte, ja, technische, aufblühende westliche Welt so etwas an Hekatomben von Leichen schafft. Das regt heute niemanden mehr auf. Wir haben in Jugoslawien jetzt schon 250.000 Tote. Und liebe Freunde, von diesem Bild der Wehen, als vor einem Jahr dieser Krieg begann in Ruanda, da sagten Kenner der Dritten Welt, das gab es noch nie. In 14 Tagen 500.000. Da ist das mit 130.000 in Verdun, in 4 Jahren ist er fast bescheiden. Versteht ihr, das ist das Bild der Wehen. Es kommt immer stärker, immer intensiver, immer regelmäßiger. Und jetzt wird es erschütternd. Auch die Verführung wird immer massiver, immer regelmäßiger, immer intensiver kommen. Und kaum ist der eine falsche Prophet enttarnt, kommt sofort wieder der nächste. Und man könnte meinen, die Leute hätten doch gelernt jetzt aus ihren Versagen. Nicht, es geht fröhlich weiter. Ich lese euch dazu, nein, zumal Gottes Wort vor. Schaut, wir haben Vers 12, da sagt der Herr die Zeichen hier von diesem Blickwinkel, weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Im griechischen Anomia, es kommt die Gesetzlosigkeit. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die Zerschlagung der Ordnungen der Gebote Gottes. Was heißt Ehe? Was heißt Unzucht? Ich bitte schön. Homosexualität ist eine Sünde? Wie bitte? Ist doch was völlig Normales. Wir haben hier sogar einen Arbeitskreis evangelikaler Homosexueller und so weiter. Und Mel White, der war mal Professor in Fuller Theological Seminary, der hat die größte homosexuelle Kirche in Chicago. Nennt sich evangelikal. Kein Problem in unseren letzten Tagen. Na gut, ich denke, da merken wir noch, da stimmt was nicht. Aber jetzt Vers 11, wird es tragisch. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Am Ende der Tage, und wir hatten ja einleitend, Geist der Wahrheit, Geist der Täuschung, 1. Johannes 4, 1, glaubet nicht jeden Geist, Geliebte, sind viele falsche Propheten, ausgegangen, prüfe die Geister. Und hier am Ende der Tage viele falsche Propheten. Sie werden viele verführen. Ihr Kennzeichen wird sein, dass sie große Erfolge haben. Wenn der Herr sagt viele, das heißt schon einiges. Schaut, ich lese euch hier etwas vor. Von einem Mann, der Fürsprecher und Teilhaber der charismatischen Bewegung ist. McConnell. Ein unverdächtiger Zeuge. In seiner Überschrift, in seinem Buch besser gesagt, ein anderes Evangelium. Und mehr dann darüber morgen, weil die Zeit doch zu Ende geht.
Da sagt er, da klagt er im Zusammenhang mit dieser Wortesglaubensbewegung, was die ist, darüber morgen mehr. Dieser schnellst wachsende Flügel der 80er Jahren innerhalb der Charismatik und hat ja unwahrscheinlichen Einfluss durch diese großen Fernsehstationen, TBN und so weiter, Trinity Broadcasting Network. Und er klagt den Zusammenhang mit dieser Glaubensbewegung, weil sie auch lehrt, dass Jesus der erste Mensch war, der in der Hölle wiedergeboren wurde. Er wurde 3 Tage und 3 Nächte lang in der Hölle gequält und habe dadurch unsere Erlösung bewirkt. Und dann sind etliche aus dem Pfingst- und charismatischen Kreisen, weil auch da hat es viele echte, will ich hier ganz bewusst sagen, es hat solche, die fahren auf die Erfahrung ab. Die lassen sich vom Wort Gottes ja nicht mehr korrigieren. Es gab solche, die wachen auf. Und wir hoffen und beten, dass es mehr sind, als wir denken. Aber es hat ganz sicher viele. Da haben einige gesagt, was zu viel ist, ist zu viel. Und jetzt schreibt dieser McConnell als selber Charismatiker, er sagt, es hat sich keine Strömung in den letzten Jahrzehnten so vielen Irrströmungen geöffnet wie die charismatische. Woran liegt das? Wir sind doch besonders geistausgerüstet. Alle jene, die in evangelikalen Gemeinden oder in klassischen Pfingstgemeinden beheimatet sind, sollten nicht meinen, sie würden unberührt von den extremistischen Elementen der unabhängigen charismatischen Bewegung bleiben, weil sie nicht unmittelbar zu Erscheinungen wie der Glaubensbewegung Kontakt hätten. The Word of Faith Movement. Sie heißt man Zoe- oder Rema-Gemeinden. Wie schon gesagt, mehr darüber morgen, weil sie hängt auch ganz stark zusammen mit dem Toronto-Segen. Die Fähigkeit charismatischer Lehren und Praktiken in die konfessionellen Kirchen einzudringen, ist auch aus der Vergangenheit zu hinreichend belegt, als dass man es für die Zukunft nicht im Auge behalten müsste. Deswegen haben wir auch diese in dem Sinne nicht zu erbaulichen Vorträge. Selbst wenn die vergangenen Kontroversen von heute auf morgen verschwinden, so wäre es sicher nur eine Frage der Zeit, bis die charismatische Bewegung erneut von irgendeiner anderen unbiblischen und theologisch abirrenden Lehre gefangen genommen würde. Die Geschichte lässt gar keinen anderen Schluss zu, dass über kurz oder lang ein neuer Prophet auftauchen wird, der wiederum das letzte Wort, Anführungszeichen, für die Charismatiker zu haben vorgibt. Und wieder werden sie sich zu einer Bewegung formieren, die alles mitreißt. Die Hauptursache für diese notorischen Richtungsänderungen bei der Lehre ist nur allzu deutlich erkennbar. Von ihren Anfängen bis in die Gegenwart hat die charismatische Bewegung eine fehlerhafte Offenbarungslehre vertreten. Wir Charismatiker haben zu wenig dem Prinzip verpflichtet, dass die Bibel der einzige unfehlbare Maßstab für Glaube und Praxis ist. Er versucht dann die Quadratur des Kreises, einerseits dieses Sola Scriptura der Reformation, die Schrift allein, andererseits, wir haben ja diese Offenbarungsgaben wiedererkannt, aber wir sind deswegen zu schnell abgehoben und dann immer wieder in so Sackgassen gelandet. Wir müssen das exegetisch und von der Schrift her genauer in den Griff bekommen. Es hat sich dieses Wort Jesu in erstaunlicher Weise erfüllt, in der Kirchengeschichte im Allgemeinen und der Gegenwart im Besonderen. Wir haben nämlich seit den 80er Jahren die Prophetenbewegung. Kansas City Prophets, Paul Kane, Mike Bickle, John Paul Jackson, der war auch bei diesem Gemeindewachstumskongress in Nürnberg, und Phil Elston. Und liebe Freunde, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, auf dem Videoclip. Als Phil Elston aufstand. Er hat nämlich die Gabe, über die Leute zu weissagen, wenn sie ihm die Handflächen zeigen. Da standen die Leute auf und zeigten ihre Handflächen. Und dann begann der Phil Elston zu weissagen. Und da war keiner, der aufstand und sagte, so nicht. Ich will auch über die Leute nicht zu Gericht sitzen. Aber es ist zum Weinen. Und John Paul Jackson, der andere Große, er hat ohne mit der Wimper zu zucken, der Los Angeles Times in einem Interview bezeugt, dass er die Gabe hat, Gott zu riechen. Gott duftet nach Rosen. Der Teufel, er riecht mehr nach Schwefel. Wörtliches Zitat. Ja, liebe Freunde, genau das Gleiche kennt man doch von den Geistheilern. Sie werden viele verführen. Und lasst mich zum Ende kommen. Da leiten wir dann über zu morgen, weil da haben wir das Wachet und Stehet. Das ist ein kleiner Druckfehler. Es ist nicht 1. Korinther 10, 13 gemeint, sondern 1. Korinther 16, 13. Da sagt Paulus, Wachet, stehet, seid männlich und seid stark. 2. Thessalonicher Brief, schaut, das ist der klassische Brief über das Kommen unseres Herrn. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht. Unsere Vereinigung mit ihm, liebe Brüder, lasst euch nicht zu wanken machen. Vers 3, lasst euch von niemand verführen. Da steht jetzt ex apatao, das ist die stärkere Form der Verführung. Das ist sozusagen in den Irrtum praktisch bald schon gnadenlos hinein. In keinerlei Weise, denn er kommt nicht, dieser Tag des Herrn, es sei denn, dass zuvor die weltweite Erweckung komme. Ich freue mich, dass er widerspricht, weil fast überall hört man, jetzt, das ist auch die Weissagung des Toronto-Segens, er ist der Vorbote der weltweiten Erweckung, die vorausgesagt ist, durch Propheten, Paul Kane, Mike Bickle. In den 90er Jahren, und einige haben sogar gesagt, in Kanada, kommt die gewaltige Geisteswelle, die weltweite Erweckung. Ja, wo steht das? Es wäre wunderbar. Der Jesus klagt sogar, das kann man heute kaum noch sagen, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden. Lukas 18, Vers 8. Es kommen in den letzten Tagen nicht herrliche Zeiten, sondern gräuliche Zeiten, 2. Timotheus 3, Vers 1. Die falschen Propheten. Es kommt die Apostasie, der Abfall. Es wird offenbart der Mensch der Sünde, die Anomia. Denn der Frevler, Vers 9, wird auftreten in der Macht Satans mit allerlei lügenhaften Kräften, Zeichen, Wundern und mit allerlei Verführung. Das ist das Lutherdeutsch, das heißt mit jeglicher Form der Verführung. Und liebe Freunde, darüber dann morgen mehr. Macht darüber eine Bibelarbeit. Seid berührt, Christen. Nehmt es nicht einfach so jetzt von mir ab, weil ich das so sage. Ihr wisst, die berührt, Christen, da sagt die Apostelgeschichte, die waren besser als die zu Thessalonich. Sie nahmen das Wort, nämlich des Apostel Paulus, sie nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Was ich jetzt sage, prüft das. Die Worte, Zeichen und Wunder. Wenn sie in den Parousie-Passagen, das heißt in den Abschnitten über das zweite Kommen erwähnt werden, stehen sie nie neutral, nie positiv, sondern immer in Verbindung mit Verführung. Ein Kennzeichen der letzten Tage ist nicht nur die Anomia, nicht nur das Sodom und Gomorra, nicht nur der moralische Kollaps und die Zerschlagung aller Normen und Werte, sondern es werden auch Zeichen und Wunder wie noch nie betont werden. Und es reift direkt vor unseren Augen aus. Und ich will euch dann morgen ein Beispiel vorlesen von einer angeblichen Krankenheilung von Pastor Weidemann. Er hat da korrespondiert mit Bonke. Die Zeit reicht es heute nicht mehr. Und will euch aufzeigen, wie es Wunder, angebliche Wunder der Verführung sind. Mit lügenhaften Zeichenkräften, sondern mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Darum senden ihnen Gott kräftige Irrtümer. Sätze, die man sagen sollte mit Tränen in den Augen. Ich möchte es hier noch sagen, am Schluss, liebe Geschwister, es wurde manches deutlich gesagt. Wenn es zu deutlich war, nicht in der richtigen Haltung, vergebt mir. Ich möchte auch bekennen, die Geduld ist mein großes Charisma. Anführungszeichen. Wenn ich an den Stau komme, die Auferstehung des Fleisches ist erstaunlich nahe. Und jetzt fahre ich daher und es ist ja kein leichtes Thema. Und dann beginnt, ich dachte so vor Salzgitter, komme ich in die Sohle hinein, ja? Schon weit vor Göttingen. Und ich kam wirklich unter Druck und Stress. Und nun gut, wir haben gebetet und Gott ist souverän und ich kann nur beten, Herr, gebrauche mich, du weißt, kennst meine Schwächen. Aber hier steht eigentlich ein unwürdiges Werkzeug. Das soll nicht den Eindruck vermitteln, hier steht der Mann, der ist über all das erhaben und das sind, nein, nein. Und man sollte diese Sätze, die sich auf unseren Augen erfüllen, von denen ich zutiefst überzeugt bin, denn das habe ich dann Gottes Gnade eigentlich so gut wie gar nicht mehr nach meiner Bekehrung. Jedenfalls nach dem ersten Jahr, da waren schon schwere Kämpfe. Ich habe am Wort Gottes nicht mehr gezweifelt. Und man wandle heute fast schon im Schauen, gar nicht mehr im Glauben. So erfüllen sich die Dinge vor unseren Augen. Gott sendet kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Und jetzt, und damit schließen wir ab, Vers 13. Wir müssen aber Gott danken allezeit, euretalben von Herrn geliebte Brüder, Schwestern sind inbegriffen, dass euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Schaut Vers 12, sie haben der Wahrheit nicht geglaubt. Vers 13, den Glauben an die Wahrheit hier. Das ist die Wahrheit. Wehe uns, wenn wir die Autorität der Schrift preisgeben. Vers 15, so stehet nun fest. Darüber morgen mehr, das ist hochinteressant. Immer wieder stehet. So stehet nun fest, liebe Brüder, und haltet an der Lehre, in der durch uns unterwiesen seid, es sei durch Wort oder Brief. Schaut hier, Erfahrung, Erlebnisse, das ist nicht immer schlecht, aber wie es wird die Basis. Und man hat heute ein Erlebnis und trägt es in die Bibel hinein. Da beginnt jemand zu schweben, und ich habe es tatsächlich schon gelesen bei diesem Martin Benz, der voll diese Phänomene gut heißt und bringt dann Bibelstellen, wo Leute angeblich geschwebt haben. Und beklagt aber, dass man das im Okkultismus, im Spiritismus und im Yogatum sehr stark kennt. Ja, also Philippus wurde entrückt, Petrus ging auf dem Wasser. Sie haben ihre Bibelstellen. Man soll die Erfahrungen von der Schrift her beurteilen und nicht die Bibel von der Erfahrung her. So steht nun fest, liebe Brüder, und worauf gründet sie Paulus? Und haltet an der Lehre, in der durch uns unterwiesen seid, es sei durch Wort oder Brief. Ihr habt der Wahrheit geglaubt, ihr stehet, ergründet sie auf die Schrift. Und das wollen wir dann morgen, gerade auch von diesem Blickwinkel des Stehens und der Wachsamkeit, weiterführen. Lasst mich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, auch für die Geduld meiner Zuhörer. Ich möchte dir Gedanken auch für eine Gnade bei diesem Thema als unwürdiges Werkzeug. Eigentlich auch wieder Kleinglaube, als ich in diesen Stau geriet und Ungeduld, das Fleisch, die alte Natur nach mir griff. Und Herr, was soll ich anderen vormachen? Du weißt alle Dinge. Ich möchte mit dir ehrlich sein, meine einzige Chance. Und Herr, du weißt, wie manche dem zustimmen können, was gesagt wurde. Manche es vielleicht noch nie so gehört haben und wie die Beröer-Christen das mal nachforschen wollen. Manche damit gar nichts anfangen können, womöglich innerlich schon sich auf Konter gestellt haben. Und Herr, wo ich ihnen dadurch selber zum Anstoß wurde, mögest du vergeben. Aber du kannst es schenken, dass man es überprüft. Dass man sich in Frage stellen lässt durch dein Wort. Und schenk du Gnade, Herr, dass wir den Wunsch haben, dich und dein Wort besser kennenzulernen. Und dass wir stehen im Glauben. Amen.